Beziehungsperspektive.
Der Podcast
mit Judika
und Eilert.
Rund um Beziehung,
Partnerschaft
und Sexualität.
Jo, herzlich willkommen zu unserer nächsten Tischgespräche-Folge. Ich glaube, das ist die 16. Folge. Wir haben 4 Monate Pause gemacht. Die letzte haben wir im Oktober aufgenommen. Dann haben wir vor 14 Tagen mal wieder einen Neustart gemacht. Machen jetzt immer im Wechsel ein Tischgespräch mit einem unserer Beziehungsjahre. Und in den anderen wechselnden Folgen ein Beziehungsthema. Heute ist aber ein Tischgespräch dran über
das Jahr 2003.
Genau. Du sagtest das letzte Mal schon, das Jahr 2003 war ein bedeutsames Jahr.
Ja, das war durchaus auf vielen Ebenen sogar ein bedeutsames Jahr.
Dann erzähl mal.
Also, genau, das erste war natürlich die Geburt unserer Tochter.
Im März.
Im März. Und dann fing aber auch schon auch hier der Bau so langsam an. Ja doch, der fing 2003 an. Der Bau unseres Hauses.
Wir sind 2002 hier auf das Grundstück gezogen, in das kleine Häuschen, was heute unsere Praxis ist. Ich überlege immer noch, wo unsere Tochter eigentlich gezeugt worden ist. Ob das hier auf dem Grundstück war oder noch in der alten Wohnung.
Also das war auf jeden Fall noch in der alten Wohnung. Mhm. Also ich habe das damals durchaus gemerkt. Also es war einfach eine schöne Begegnung, die wir hatten.
Stimmt.
Und ich habe das gemerkt, dass da irgendwas im Innern, das war wie so ein Plop.
Das hast du dann auch direkt gesagt. Ich erinnere mich.
Mhm. Genau, und das war auf jeden Fall in der alten Wohnung, da in dem Wohnzimmer.
Auf dem Klappsofa.
Auf dem Klappsofa. Genau.
Genau, ja. Genau, dann sind wir ja hier nach Lichtenrade runtergezogen. 2003 im März kam unsere Tochter, ist jetzt 21 Jahre her. Mhm. Er hat vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt. Und mit dem Bau ging das los, genau. Wir hatten ja unser Wohnhaus geplant. Und
genau, also ich meine, also als der Spatenstich gelegt wurde, da haben wir auch sogar ein paar Leute eingeladen, ne? Und das muss dann irgendwie so schon, ich glaube im April war der dann bereits, Ende April oder so.
Das kann sein.
Oder Anfang, ja. Auf jeden Fall 2 Monate ungefähr später, nach ihrer Geburt. Was ganz gut war, weil ich einfach erstmal mich erholen musste.
Genau. Das war was mir jetzt eben beim Mikrofon aufbauen so durch den Kopf ging. Wie war das eigentlich nach der Geburt unserer Tochter? Also nach der Geburt unseres Sohnes, 2 Jahre vorher, hatte ich mir ja 3 Wochen freigenommen, die wir auch dringend brauchten.
Also hier war das so, dass wir hatten auch wieder eine Hebamme. Die kam auch tatsächlich, glaube auch 3 Wochen in der ersten Zeit, was auch echt gut war, weil ich eigentlich nicht wirklich aufstehen konnte. Also ich hatte ja wieder einen Dammriss und brauchte eine Weile. Und dann kam, ich weiß gar nicht wann, das war aber etwas später, dann kam tatsächlich meine Mutter. Die hatte sich das ausbedungen, Sie kam netterweise und das war tatsächlich auch eine ganz schöne Zeit. Ich habe zuerst überlegt, ist das so gut, aber sie hat es gut gemacht. Sie hat sich also jetzt, sie hat sich relativ zurückgehalten und hat sich einfach um die Dinge gekümmert, die anstanden. Das war ganz gut.
Und sie hat, glaube ich, auch im Hotel gewohnt, ne? Sie hat gar nicht hier gewohnt.
Nee, genau. Sie hat da irgendwo in der Nähe, also genau.
Ja, ja, da gab es ja so ein kleines Hotel, wo sie unterkam. Nein, was mich gerade beschäftigt hatte, war, dass ich bei unserem Sohn, bei unserem ersten Kind, mir tatsächlich 3 Wochen Zeit genommen hatte, wirklich zum Ankommen, und dass ich das schon beim zweiten Kind schon so nicht mehr gemacht habe. Ich war nicht 3 Wochen zu Hause. Ich glaube, ich war eine, vielleicht 1,5 Wochen.
Also ein bisschen warst du zu Hause. Aber ich weiß es leider auch nicht mehr ganz genau.
Und ich habe so das Gefühl, da hat dann tatsächlich so ein bisschen so die kulturelle, patriarchal-kulturelle Falle zugeschlagen. Und ich hatte das Gefühl, für die Familie sorgen zu müssen. Bin jedenfalls relativ schnell wieder arbeiten gegangen. Wir haben eine Haushaltshilfe organisiert. Irgendwie gab es das ja während des Mutterschutzes, also während der ersten, also in der Wochenbettzeit, gab es ja die Möglichkeit, sich eine Unterstützung im Haushalt, ich glaube, als Kassenleistung gab es das. Also musste nicht bezahlt werden.
Nee, genau. Und die Hebamme war ja auch noch da.
Die Hebamme kam, aber tatsächlich, also wenn du jetzt gerade so sagst, du kamst auch noch nicht so gut aus dem Bett, ähnlich wie beim ersten Mal, dann habe ich da, und das finde ich gerade echt ein bisschen schade, aber ich hab nicht so intensive Erinnerungen dran wie beim ersten Kind.
Ja, aber das ist ja immer so. Leider.
Ja, es hängt aber eben halt auch damit zusammen, dass ich wieder früher arbeiten gegangen bin, was für Gründen auch immer. Ich überlege gerade, warum eigentlich.
Also, es hatte aber auch, es hatte einfach auch die Gründe, dass, dass es eben wirklich das zweite Kind war und ich auch trotzdem, also ich konnte schon aufstehen, ich konnte aufs Klo gehen, also das war kein Problem. Und ich wusste einfach schon besser Bescheid. Also es klappte einfach alles leichter, was vorher einfach, ja klar, schwieriger war, weil ich einfach ja überhaupt nicht wusste, wie es geht. Und das Stillen klappte. Das klappte fast von Anfang an, also eigentlich direkt von Anfang an. Und also irgendwie haben wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Ruhe ausgestrahlt, denn sie hatte irgendwie auch innerlich mehr Ruhe.
Ja, das auf jeden Fall. Also wie du sagst, wir wussten schon, wie es geht. Hier ist ja gerade dieses Buch von Ulrike Schrimpf, Mythos Mutterglück, über perinatale Depressionen, also Depressionen rund um die Schwangerschaft. Also ist also nicht nur während, also
um
nicht nur
Geburt.
Pränatal, nicht nur postnatal, sondern alles drumherum, so, also bis ein paar Jahre nach der Geburt. Und die schreibt da drin eben halt tatsächlich auch, dass es so ein Bild vom Muttersein gibt, dass man ganz natürlich wüsste, also dass das geradezu natürliche Reflexe wären, zu wissen, wie man mit einem Kind umgeht, was auf die Welt ist. Und das haben wir ja tatsächlich beim ersten Kind, also wo du das jetzt gerade sagst, haben wir das ja beim ersten Kind durchaus an manchen Stellen gemerkt, dass es eben halt nichts Angeborenes ist, zu wissen, wie man mit einem Kind umgeht. Mhm. Ne? So.
Ja, genau. Und
aber beim zweiten Kind wussten wir es, ja.
Also da war, irgendwie war da innerlich die Ruhe. Also ich hatte ja, vielleicht habe ich das beim letzten Mal auch schon erzählt, ich hatte ja irgendwie auch da mehr Ruhe innerlich, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß jetzt schon, wie es ist mit dem ersten Kind. Und trotzdem war das so, dass ich mir gesagt habe, also ich bin jetzt nicht irgendwie so der durchstrukturierte Mensch und das wird sich wahrscheinlich auch auswirken und das wird eben jetzt einfach eine Kindererziehung werden, die nicht so strukturiert ist und ich freue mich jetzt einfach damit an. Also ich freue mich jetzt damit an, dass ich einfach das so mache, wie es eben geht und das wird vielleicht ein bisschen chaotisch werden oder vielleicht auch sehr chaotisch werden, aber das Wichtigste, da habe ich mir damals gesagt, ist einfach für die Kinder da sein und einfach so sein, wie ich bin. Und ich hatte das Gefühl, dann kann eigentlich nicht wirklich eklatant Schlimmes passieren.
Jetzt fallen mir zwei Dinge ein. Einmal, dass du in der vorletzten Folge 2001 gesagt hattest, so, das war so eine innere Haltung, innere Einstellung zu sagen, so, dass das eine Jahr nach der Geburt gehört voll und ganz dem Kind. Mhm. So, da bin ich absolut bereit und mach das auch gerne. Also habe ich dich verstanden. Mein Fokus wirklich ganz auf das Kind zu richten und meine Projekte, meine Sachen ja eher etwas hinten anzustellen. Wie war das für dich beim zweiten Kind eigentlich? Also kam da knapp 2 Jahre später.
Das heißt, ja, trotzdem war es ähnlich. Also es war tatsächlich ähnlich. Also ich habe mir dann eben, deswegen habe ich das eben erzählt, ich habe mir dann eben gedacht, auch mit 2 Kindern wird es jetzt nicht weniger chaotisch. Also was ich mir gedacht habe, ist, es ist immer gut für das erste Kind, wenn ein zweites dann da ist, um irgendwie noch mehr innere Gelassenheit zu kriegen, also für mich als Elternteil. Und ja, ich habe es mir gut vorgestellt mit 2 Kindern. Trotzdem habe ich aber gedacht, naja, also das sind dann eben 2 Kinder und ich bin nicht die strukturierteste. Also irgendwie war das aber so, dass ich wesentlich mehr gelassener war als beim ersten Kind natürlich. Also es war so dieses so, okay, jetzt ist die Zeit und ich weiß, dass ich hier einfach jetzt gefordert bin und dass ich andererseits aber jetzt eben lebe und gucke, was jetzt dran ist. Und ich habe die Zeit irgendwie innerlich verlangsamt. Ich habe von einem Tag zum anderen gelebt. Also gnadenlos habe ich das durchgezogen. Ich habe nicht mehr in die Zukunft geblickt und nicht mehr gedacht, so, okay, was wird jetzt in 2 Monaten sein oder in 2 Wochen sein oder so. Also das Einzige, was ich total genossen habe, war dann 12 Tage nach ihrer Geburt, dass das Wetter ganz toll wurde und es war, glaube ich, irgendwie 12 Grad und ich habe draußen gesessen mit so einem kleinen Stubenwagen, wo sie drin lag und in der Sonne und
wir hatten so einen schönen Korbwagen.
Ne? Ja, dieser Korbwagen.
Und der war schön, ja.
Und da lag sie drin und ich saß da daneben und hatte irgendwie das Gefühl, oh, es ist gerade ein schöner Tag und ich genieße die Sonnenstrahlen und ich genieße das mit ihr zusammen hier irgendwie da zu sitzen. Und ja, das war so, ich komme auch wieder so ins Leben, ich komme auch so ein bisschen wieder in mein Leben. Mhm. Und aber gleichzeitig auch so noch so dieses Behütetsein in diesem Muttersein, in diesen ersten 3 Monaten. Mhm. Also das ist schon irgendwie ein ganz schönes Gefühl. Es ist tatsächlich so eine Zeit, in der, außer dass ich da bin, dass ich stille, dass ich zwischendurch was esse und so weiter, nichts von mir gefordert wird. Und das war schon irgendwie was sehr Besonderes. Also war natürlich mein Sohn schon da, also unser Sohn schon da. Und Trotzdem war aber dieses Behütetsein-Gefühl auch wieder da. Also, obwohl ich mich ja auch um ihn gekümmert habe. Also es war trotzdem. Es kann sogar sein, dass meine Mutter auch noch da war und sie hat sich, glaube ich, um Johannes gerade gekümmert, um meinen Sohn gekümmert. Und genau. Und dann konnte ich dieses Gefühl wieder erleben. So als wenn es jetzt das erste Kind wäre. War auch ganz schön.
Ja. Ja, stimmt, das war tatsächlich gut, so gesehen, dass sie da war. Sie hat sich dann ein bisschen mehr mit unserem Sohn beschäftigt. Ja, ich überlege, wie war die Zeit eigentlich für mich? Also ich war schon auch sehr glücklich über meine kleine, etwas größer gewordene Familie. Und dich da so im Garten sitzen zu sehen, so mit Johannes auf dem Schoß und dem Korbwagen daneben, in dem Janni drin lag, oder Johannes krabbelt auf der Wiese rum und du hast Janni auf dem Schoß oder stehst sie gerade oder was auch immer. Da haben wir den Garten auch tatsächlich gut genutzt und gebrauchen können. Wir sind ja heute ein bisschen Gartenmuffel. Was aber einfach auch daran liegt, dass wir einfach so viel anderes machen und einfach gar nicht so viel im Garten sind. Ja, aber ich überlege echt, wie war die Zeit für mich? Also es klingt so ein bisschen schon nach Mutterglück. Jetzt nicht so von wegen, hey, so toll ist es doch nicht, sondern dass du dich da gut hineingeben konntest.
Also es war natürlich alles, ne? Also wir haben ja dann irgendwann auch ein Foto gemacht. Ich weiß gar nicht, wer das Foto gemacht hat, also von uns allen. Und dann hat man natürlich schon gesehen, irgendwie, ja. Okay, wir waren jetzt. Das ist auch angespannt und wir waren einfach ein bisschen müde und fertig und da war viel einfach ausprobieren schon auch drin, aber es war eben diese Gelassenheit, die wir noch zuerst noch nicht hatten, die war mehr da.
Ja, ja, wobei, also das ist jetzt wirklich spannend nochmal, also weil mir gerade drei Perspektiven darauf einfallen. Einmal die des unmittelbaren Erlebens, wo wenn ich jetzt aus meiner Perspektive gucke, tatsächlich, also alles richtig so fand. So, ich habe in der Zeit die Familie versorgt, indem ich arbeiten gegangen bin, das Geld rangeholt habe. Du hattest Zeit und Raum, um die Kinder zu kümmern. Und also alles so bilderbuchmäßig und so, wenn man in dem Erleben selber drinsteckt, ist es eben halt das, was du gerade erlebst. Und das ist halt in der Intensität, wie du es gerade zu erleben in der Lage bist. Und das ist einfach das, was gerade ist. So. Und lass mich kurz zu Ende reden. Und dann gibt's so den Blick von heute drauf, der so aus der Erinnerung irgendwie von Familienglück spricht. Und dass du jetzt, also vielleicht hast du dich auch einfach eine beschönigte Variante dessen, was mal so ganz nüchtern betrachtet war. Und mit den Bildern erinnere ich mich, als wir die irgendwann mal durchgeschaut haben. Das haben wir gemacht, als du 50 geworden bist. Du hast ja deinen Geburtstag gefeiert. Da wollte ich eben schon was zu sagen, weil mich da nämlich einer der Geburtstagsgäste ansprach. Du hast ja praktisch dein ganzes Leben nochmal Revue passieren lassen. Und einer deiner Gäste oder Gästinnen fiel das so auf und berührte das, dass in deiner Biografie, die du ja sozusagen gefeiert hast, dich gefeiert hast durch im Lauf deiner Jahre. Und ich glaube, es war eine Frau, die sagte, das, was ihr so auffiel, dass nach der Geburt deiner Kinder du noch ganz viel anderes gemacht hast, dass du, also dass sozusagen mit dem Mutterwerden dein Leben nicht vorbei war, sondern eigentlich im Gegenteil noch ganz viel anderes passiert ist. So, und das ist tatsächlich was, wo ich heute echt froh drum bin, dass wir nicht, also da hat sich ja schon so eine patriarchale Falle angedeutet, so 2003, so ich der Versorger, du im Mutterglück, ganz für die Kinder da. Das hätte ja vielleicht bei uns nicht, aber so von der Anlage her kann sich sowas ja leicht etablieren. Ne? Mhm. Und wenn ich mir dann die Bilder angucke, das haben wir ja gemacht, als wir für den Geburtstag die Bilder rausgesucht haben, da war ich echt erschrocken. So, da dachte ich, oh, wie abgerockt wir aussehen. Also wirklich fertig auf der Bereifung. Mit Anfang 30, mit Anfang Mitte 30, wirklich. Also auch echt so ein bisschen. Ich fand es echt so leicht an der Grenze der Verwahrlosung. Also einfach so, also war nicht so. So, also bei uns sind keine Kakerlaken auf dem Boden rumgekrabbelt oder so. Nein, das nicht, nee, aber wir haben auf uns selbst nicht mehr wirklich Acht gegeben. So, also die Fotos aus der Zeit, da laufen wir in irgendwelchen Schlabberklamotten rum, nichts passt zu irgendwas. Es ist vielleicht auch die Zeit, aber es hat mich echt so ein bisschen erschrocken.
Naja, das passte schon ein bisschen auch zu dem, also das war vorher, glaube ich, auch so. Also mit der Geburt des ersten Kindes war das schon auch schon so. Tatsächlich brauchte ich eigentlich bei beiden Kindern auch wieder so ein bisschen das Bewusstsein dafür, wo bin ich eigentlich? Also wo bin ich als Mensch? Und also irgendwie war das auch andererseits auch wichtig. Also ich hätte es, glaube ich, sonst nicht so geschafft, wie ich es dann geschafft habe. Also ich wusste ja vorher irgendwie, es wird jetzt hier nicht irgendwie, ich bin nicht die perfekte Hausfrau und Mutter und bringe das irgendwie alles wunderbar zusammen und bin irgendwie jeden Tag am Staubsaugen oder so. Das war mir schon vorher klar. Mhm. Und für mich war eine Möglichkeit, sozusagen mich voll und ganz darauf zu konzentrieren und gleichzeitig sozusagen geistig auch noch zu leben. Aber das ganze Praktische, das habe ich ein bisschen weggedrängt, das muss ich echt sagen. Das war für mich die beste Möglichkeit, um gut gelassen über die Zeit zu kommen.
Wenn ich dir gerade so zuhöre, merke ich, wie mein Blick auch auf dieses Verwahrlost etwas oder dieses an der Grenze zum Verwahrlostsein auch ein bisschen milder wird, weil ich tatsächlich auch einfach ja aus unserer gemeinsamen Erfahrung weiß, wie herausfordernd das ist, mit kleinen Kindern zu sein. Und du hast ja auch nicht auf der faulen Haut gelegen. Du hast ja durchaus auch Dinge gemacht, aber eben halt so, dass du dich mental und seelisch nicht bis ins Letzte verausgabt hast. Also da hast du dafür gesorgt, dass du gesund bleibst.
So. Also auf jeden Fall. Es war schon wichtig.
Und ich habe dann nicht so dafür gesorgt. Tatsächlich. Also ich bin nach Hause gekommen und wie das so meiner Art ist, habe ich versucht, alle Bälle in der Luft zu halten und habe gewaschen und musste gewaschen werden und so weiter und so fort. Aber was dann auf der Strecke blieb, war zum Beispiel halt mal neue Klamotten zu kaufen. Für uns selber. So, darum laufen wir häufig irgendwie so auf, damit verschlabberten, abgelatschten Klamotten auf den Bildern rum.
Also, was mir aber noch einfällt, wo ich dachte, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ich würde gern noch mal nur so einen Moment zurückgehen, also einfach irgendwie eben zur Geburt zurückgehen. Also, weil das alles für mich sehr bedeutsam war. Also, das ging ja bei ihr dann ratzfatz, im Gegensatz zu ihm. Und das war für mich, also das sind so wichtige Momente.
Das
also
ist für mich ist
sowas,
ja.
sowas immer viel wichtiger gewesen als, wie bin ich jetzt als Hausfrau und Mutter? Also ich glaube, da war ich manchmal wirklich unterirdisch, eher kann man so nicht anders sagen. Aber für mich sind diese sozusagen so Art spirituelle Momente viel wichtiger. Also die habe ich im Gedächtnis behalten und also so, dass es dann bei ihr dann ganz schnell ging und dass da, dass ich gespürt habe, sie stößt sich von unten ab und kommt, also hilft mir dabei und ich helfe ihr und wir arbeiten da wirklich zusammen. Das konnte ich natürlich nur als Mutter spüren.
Es war ja die absolute Powergeburt. Also
ja,
das,
genau.
Das war ja für mich auch, ich war ja dabei.
Fast ein bisschen lebensgefährlich. Ja.
Naja, das muss man jetzt schon auch erläutern.
Ja, ich habe mich ja an dich gehängt, also so umarmt und was sehr gut war für mich,
du
aber
hast,
für dich nicht so gut.
Du hast in dem Moment, glaube ich, gekniet, ne? Oder hast genau. Hast du überhaupt jedenfalls genau. Auf dem Bett? Wir haben so voreinander gekniet und du hast dich bei jeder Presswehe an mich gehängt und ja.
Genau, also genau, ich habe ja versucht, das alles nach unten zu bringen und hatte da eben sehr viel mehr Power als beim ersten Kind und habe dann also alle Kraft zusammengenommen und habe dich dann, glaube ich, da so zusammengedrückt, dass du echt um dein Leben bangen musstest.
Also ich habe tatsächlich bei einer Wehe, wo du dann so an meinem Hals hingst und dann so zugedrückt hast, weil sich einfach der ganze Körper anspannt, da dachte ich so, hoffentlich kommt das Kind nicht als Halbweise auf die
Wehe. Oh Gott. Genau, weil dann weiß ich noch, dass ich sie im Arm hatte und ich war insgesamt eben einfach viel fitter als beim ersten Kind und ich hatte sie im Arm und dann schoss mir der Gedanke in den Kopf, Familienplanung abgeschlossen. Wir sind vollständig. Und ich hatte eben auch das Gefühl, die Geburt ist auch eine Vervollständigung der ersten Geburt. Und es war irgendwie für mich, also bis heute ist es für mich irgendwie so ein ganz bewegendes Erlebnis. Also zu merken, da war schon ganz deutlich dieses Gefühl, was ist jetzt gerade, was ist jetzt daran wichtig? Und also ich wusste, mir wird es nicht so gehen, dass ich irgendwann, was weiß ich, einen Kinderwagen anderer Leute gucke und denke, ach, das wäre doch noch schön, noch ein Kind, noch ein drittes Kind zu kriegen. Ach, das wäre doch auch noch schön. Mir war irgendwie klar, das wird mir nicht passieren. Ich bin fertig. Es ist vollständig. So, das, was sein sollte, das ist passiert. Also sowas war mir immer sehr viel wichtiger. Oder ist es bis heute. Als, wie kriege ich praktisch mein Leben auf die Reihe? Also im Alltag.
Wobei ich das gar nicht so erlebe, dass es dir heute weniger wichtig ist als wie kriege ich praktisch mein Leben auf die Reihe, hat, glaube ich, heute eine mehr Bedeutung für dich als damals.
Ja, ein bisschen. Also immer noch nicht, so entscheidend, dass ich dann wirklich da viel ändern würde, aber schon mehr, ja, ein bisschen mehr.
Ja, an der Stelle überlege ich jetzt gerade, Ist das nicht, also sein Leben auf die Reihe zu kriegen, finde ich auch nicht gerade unspirituell.
Nee, das ist vielleicht tatsächlich, ich bin ja viel mehr ins Leben gekommen, da hast du natürlich schon recht. Und das macht sich da auch bemerkbar. Damals war es tatsächlich auch noch eine sehr große Teilung für mich zwischen dem, was passiert in mir, auf geistiger Ebene, und dem für mich irgendwie ungeheuer banalen und gleichzeitig kaum zu bewältigenden Alltagserleben. Also, so wie Haushalt machen, Wäsche machen.
So ein bisschen arrogant.
Das war nicht nur ein bisschen arrogant, also das gebe ich offen zu. Ich habe mich da wirklich auch hinter so einer geistigen Haltung versteckt.
Was das Schlimme rückblickend daran ist, also da bin ich ja heute froh, dass ich dann irgendwann mal aufgehört habe, all das zu übernehmen und all das zu tragen und mich dazu verausgaben und aufzuhorten, weil das habe ich ja durchaus eine Zeit lang gemacht. So. Und eigentlich, mich gruselt gerade so ein bisschen. Wir sind ja beide nicht so Fans der Polarity-Szene. Aber in dem Moment haben wir dem voll entsprochen. Du so voll in der Hingabe ans Hier und Jetzt und irgendwie ich, der seine Erfüllung darin suchte, dafür den Rahmen zu halten. Hatten wir gestern in der Back on Earth Gruppe drüber gesprochen. So dieser, also was sich daraus ergab, dann so dieses Gefühl, Liebe gibt's gegen Leistung. So, und den Rahmen zu halten für all das, für dich, für die Kinder, für die Familie. Das war Ausdruck meiner Liebe und gleichzeitig aber auch Erwartung, Liebe zu bekommen. Und da kann ich echt nur sagen, langfristig geht das echt voll nach hinten los. Das kann man mal kurzfristig machen, das ist dann auch gut und richtig, aber so nach fast 35 Jahren Partnerschaft kann ich von solchen Modellen echt nur abraten, als Grundkonstrukt für das Leben.
Auf jeden Fall. Ja, und das Schlimme ist, dass es in dem Moment sich dann wie so ein Kreislauf immer weiter treibt, ne? Dass es irgendwie immer heftiger wird. Also jeder hat dann das Gefühl, irgendwie sozusagen an seinem Muster festhalten zu müssen. Also nicht dann eben in dieser Hingabe, so ich bin jetzt voll und ganz für die Kinder da und eben es gibt jetzt hier gerade nichts Wichtigeres. Und du voll und ganz irgendwie, ich muss irgendwie diesen Rahmen halten und wenn es ja sonst keiner macht, dann ich muss es ja machen, irgendeiner muss es ja machen. Mhm. Und was mir natürlich auch irgendwie wieder Schuldgefühle gemacht hat, ja, und so weiter. Also es auf jeden Fall ist es natürlich genau so, dass sich dann diese Pole auseinanderziehen, ne? Und dann entsteht ja genau sowas. Dann entsteht ja genau dieses Bild. Und eigentlich eine totale Abhängigkeit.
Ja.
Aber irgendwie haben wir das ja meistens ganz gut wieder hingekriegt. Aber das sind dann spätere Tischgespräche.
Naja, also wenn ich so denke, wir sind jetzt im Jahr 2009, Ende 2009 haben wir, glaube ich, unsere erste Paartherapie gemacht. So, also es gibt schon so einen Ausblick darauf, wie sich das mit der Geburt der Kinder, dass sich immer mehr zugezogen hat.
Na klar, ich meine, das hat sich in der ganzen Zeit zugezogen. Also, aber damals war uns das eben noch nicht so richtig klar.
Es entspricht aber auch so den Studien und Statistiken, die ja so zum Thema Lebensglück sagen, so die ersten Jahre der Elternschaft sind erstmal nicht so die sehr glücklichen Jahre.
Ja. Also trotzdem muss ich sagen, bin ich eigentlich heute durchaus dankbar für diese Erlebnisse und dass ich da, also ja, dass die mir so einen Sinn geblieben sind und dass die so bedeutsam für mich waren. Also ich habe es bei anderen Eltern manchmal erlebt, die erzählten dann ganz ähnliche Geschichten und ich war immer so voll begeistert und gerührt und dachte, wow, das ist doch jetzt wirklich ein schönes Erlebnis, da kann man für sich was rausziehen, Kraft auch daraus ziehen, aus diesen Erlebnissen einfach, ne? Und dann merkte ich, dass das völlig banal für die anderen war. Oder? Also das hatte gar keine Bedeutung. Sie hatten das dann auch nach einem Jahr schon wieder vergessen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, das waren auch teilweise Geburtserlebnisse. Also eigentlich total schöne Erlebnisse, wo dann so eine ganz starke Beziehung gekommen ist, was sie in dem Moment irgendwie noch wussten und aber so gar nicht so richtig Bedeutung da reingelegt haben. Mm. Und für mich war das, also das würde ich so im, heutzutage würde ich das eben für mich als eine gute Eigenschaft deklarieren, dass ich sozusagen richtig ein bisschen konserviert habe, also gute Erlebnisse konserviert habe.
Ja, das kannst du mal ganz gut.
Und
das hat mein Vater da, immer so.
Genau, das hat er, das hat er absolut das gesehen.
Du,
ja.
Was du mal erwähnt hast.
Und ich muss aber sagen, das hat mir wirklich viel gebracht. Also ich kann ganz anders auf eben gewisse Kraftquellen zurückgreifen. Weil ich nicht einfach irgendwie mich irgendwie in dieser Hektik und in diesem das muss ich tun irgendwie dem erliegen bin, also da in diesem Fluss sozusagen dann irgendwie untergegangen bin. Und also es gibt ein Erlebnis, was ich noch erzählen würde, was so ein bisschen dem auch entspricht. Da war meine Tochter, also es war auf jeden Fall, da war es sozusagen dieser Bau, ne? Also da fing dieser Bau an. Du warst in Bayern gerade und hattest deine Kunden. Und da war der Baggerfahrer hub gerade irgendwie das Erdreich aus. Und Janni, also meine Tochter war vielleicht 2 Monate, drei Monate höchstens.
Warte mal, März, Juli, vier Monate könnten es gewesen sein. 3-4 Monate irgendwie so.
Ja,
aber
das war ja, also das fing im April oder im Mai schon an.
Nee, also in Bayern war ich immer, wenn hier Sommerferien waren.
Ach so, okay, dann war es da, so. Okay, auf jeden Fall. Hat der so ein bisschen vorurteilsmäßig, also es hat sich dann bestätigt, hat er sämtliche Leitungen rausgerissen mit seiner Baggerschaufel.
Stromleitung, Telefonleitung, Wasserleitung, alles.
Also es war wirklich mindestens 3 Leitungen, vielleicht 4. Also es war eigentlich alles raus. Also das war so geradezu so komisch, dass ich eigentlich so fast von Anfang an eigentlich nur da stand und dachte, das gibt's auch nicht. Das ist ja unglaublich. Wie kann man denn sowas tun? Und ich war nicht entsetzt, sondern ich fing an zu lachen. Ich fand's urkomisch. Und dann hatte ich auch gar nicht Zeit, mich irgendwie großartig irgendwie mir Gedanken zu machen. Oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Weil eigentlich, ich glaube, eine halbe Stunde später oder eine Viertelstunde später standen die Nachbarn vor der Tür mit Wassereimern, mit einem Stromkabel, also mit so einer Rolle, damit der Kühlschrank läuft. Und dann kam kurze Zeit später der Sohn mit seinem Handy, also damals noch so ein Knochenhandy.
Ein altes Handy, was er noch hatte.
Meinte, da ist noch eine Karte drin, dann, dass ich wenigstens telefonieren könnte. Und innerhalb von einer halben Stunde hatte ich alles, was ich brauchte. Absolut alles. Und dachte nur, Ich fühle mich gerade wie Hans im Glück. Ich fühle mich gerade, ich tue wirklich nichts. Ich tue eigentlich gerade nichts. Das war so mein Gefühl. Außer und es wird alles an mich herangetragen. Ja, genau. Es wird alles an mich herangetragen. Mhm. Und es war so ein tolles Erlebnis. Das habe ich bis heute irgendwie total behalten. Mhm. Und da war es wirklich auch Glück, dass du nicht da warst.
Ich wäre im Dreieck getitscht, genau, wenn ich da war. So ein,
und ich hatte dich nämlich angerufen und hatte dir das erzählt.
Ja, und da ist dann immer die Story, dass ich am Telefon im Dreieck getitscht war. Und das war aber nicht so.
Doch.
Nein, war eben nicht so. So, ja, es hat mich schon ein kleines bisschen aufgeregt, aber als ich dann einfach gespürt habe, also ich hab dir auch zugehört und habe mitgekriegt, wie sich das entwickelt hat. Und da habe ich tatsächlich gesagt, so, oh, da bin ich froh, dass ich nicht da war. Und ich bin aber auch froh, dass du da so gelassen sein konntest.
So. Ja, das ist richtig. Aber ja, das war also dieses, so, ich war froh, dass du nicht da warst, dass ich nicht da war. Ich war froh, dass ich nicht da war, was du gesagt hast.
Das habe ich gesagt, ja.
Du hast schon gesagt, also ich wäre im Dreieck getitscht.
Ich wäre im Dreieck getitscht. Genau.
Richtig. Und nur das war das, was ich auch erzählen wollte.
Ja, an der Stelle ist es mir nur wichtig, mich dagegen ein bisschen zu verwarnen, dass ich am Telefon im Dreieck getitscht
wäre. Nein, das habe ich auch gar nicht, das wollte ich gar nicht so erzählen, sondern nur, dass du das gesagt hast. Und ich in dem Moment schon auch dachte, ja, stimmt. Gott sei Dank.
Ja. Ja, also tatsächlich war das so gesehen, also ich glaube, darum ist mir das so wichtig, an der Stelle immer wieder zu sagen, dass ich am Telefon nicht im Dreieck getitscht bin. Weil es für mich tatsächlich so ein Empfinden war von, okay, da kann ich ins Vertrauen, kann auch ich ins Vertrauen gehen, wenn ich mal nicht da bin, weil ich gerade irgendwie oft auf Dienstreise bin, was ja nicht so häufig vorkam. Das war ja ein, zweimal im Jahr. Dann geht die Welt auch nicht unter. So. Und dass ich mich da rein entspannen konnte. Mhm. So. Ich glaube, darum ist mir das so wichtig, dass ich eben nicht im Dreieck getitscht bin, sondern nur gesagt habe, wenn ich da gewesen wäre, wäre ich in Dreieck.
Ja, genau. Aber das wollte ich auch nur so erzählen. Mhm. Also das war auch das war auch ein Erlebnis. Da hat sich dann auch was geändert danach. Mhm. Also auf jeden Fall.
Ja, vielleicht tatsächlich auch bei mir. Das stimmt.
Also das wollte ich damit sagen. Also du hast recht. Genau, aber das war irgendwie das für mich da einfach ein wichtiges Erlebnis.
Mhm. Ja. Für mich fühlt es sich gerade rund
an. Ja, dachte ich auch gerade.
Also, dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in 2 Wochen mit dem nächsten Beziehungsthema.
Genau.
Wieder, ne? Ich glaube, wir hatten das Thema Träger in der Planung. Ja. Mal gucken.
Genau, falls wir nicht noch umändern, würde es das Thema werden. Genau.
Also, dann, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen,
abonniert uns gern.
Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
findet ihr uns auf unserer Website
beziehungsperspektive.de.